Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen und dritten Staffel des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach. Gemeinsam mit einem Kollegen bin ich hier bei Rudolf Müller Medien für das Programm des Bereiches Bauausführung und Handel verantwortlich. In den ersten beiden Staffeln haben wir uns mit verschiedenen Aspekten des Bauens sowie der Betriebsführung im mittelständischen Handwerk beschäftigt und dabei den Schwerpunkt auch auf die Herausforderung der Digitalisierung gelegt. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an meine Kolleginnen Katharina Backhaus und Angela Trinkert für die Zusammenarbeit in diesen beiden ersten Staffeln. Jetzt in der dritten Staffel geht es um nichts weniger als die Zukunft des Bauens. Denn meiner Meinung nach, die Rahmenbedingungen verändern sich, also muss sich auch das Bauen verändern. Rahmenbedingungen sind, und das ist jetzt nur eine Auswahl, das Bauen und Wohnen wird für viele Investoren und Mieter immer unerschwinglicher. Bauen wird teurer, weil es an Fachkräften mangelt, weil die Zinsen wieder steigen und auch weil die Ressourcen knapp werden. Zudem haben wir mit Altlasten zu kämpfen. In vielen Gebäuden werden Schadstoffmengen gemessen, die nicht vertretbar sind. Und ich sagte es gerade schon, die Ressourcen werden knapp. Viele Dinge auf diesem Planeten sind nun einmal endlich. Aber vor allem, was beeinflusst die Zukunft des Bauens? Meiner Meinung nach, das Bauen trägt in seiner bisherigen Form nicht unerheblich zum menschengemachten Klimawandel bei. Die bauinduzierten zusätzlichen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sind ein Problem. Deswegen glaube ich sehr, wird sich das Bauen verändern. Es liegen also eine Menge Aufgaben vor uns und viele Akteure bewerten diese Liste der To-Dos auch unterschiedlich. Mein heutiger Gast ist jemand, der mit seiner Arbeit an der Zukunft des Bauens und Wohnens mitarbeitet. Ich spreche heute mit Professor Lucio Plandini. Herr Plandini, bitte stellen Sie sich kurz vor und wie ist Ihr Werdegang und wo trifft man Sie so zu üblichen Arbeitszeiten?
Sehr gerne. Also mein Name ist Lucio Plandini. Ich bin schon seit über 20 Jahren tätig als planender Ingenieur, als Tragwerksplaner. Habe ich erstmal 2000 angefangen mit einer Promotionsarbeit unter der Betreuung von Werner Sobeck am Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren. Thema konstruktive Glasbau und Leichtbau. Und heute, dann 20 Jahre danach, bin ich der Nachfolger von Werner Sobeck und leite ich selber das Institut. Und zwischendurch ist aber einiges passiert. Und zwar, ich habe nach meiner Promotion erstmal Architektur noch studiert, nach meiner Erfahrung hier am ILEC, was mich dazu getrieben hat, nochmal einen breiteren Blick zu haben auf das Bauschaffen. Dann habe ich 15 Jahre lange verschiedene Tragwerke, Sondertragwerke, Fassade weltweit in fast alle Kontinenten geplant und die entsprechende Bau davon auch betreut. Und mit dieser Erfahrungsschatz gehe ich jetzt zurück zu der Uni mit einer Reihe an Fragestellungen, genau mit dem Ziel, einen Beitrag, wie das Bauen in Zukunft sein kann, leisten zu können. Und parallel bleibe ich weiterhin das Büro Sobeck verbunden, wo ich eben dann mehr als 20 Jahre unterwegs war als Vorstand und Partner und kümmere ich mich um Themen wie Digitalisierung, Forschung, Entwicklung, also Themen, die ich schon seit langer Zeit mir am Herzen liegen.
Herr Plandini, vielen Dank für diese Vorstellung. Also Sie sind Ingenieur, Sie sind Architekt und Sie sind Forscher im universitären Umfeld. Die erste Frage, wie bewerten Sie die aktuelle Situation des Bauens?
Die Lage bewerte ich, so wie Sie auch angeführt haben, als kritisch, sehr kritisch sogar. Aber ich bin ein Optimist und grundsätzlich sehe ich in jeder Krise immer eine Chance, unter anderem, wenn man dann entsprechend reagiert wird und Sachen geändert werden. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass eine Änderung in vielen Hinsichten notwendig ist, um eben auf diese Krise bzw. auf die Folge der aktuellen Bautätigkeit reagieren zu können. Und aus meiner Sicht, wenn ich in eine schnelle Botschaft, dass zusammenfassen würde, es geht heute mehr denn je um einen Schulterschuss zwischen den verschiedenen Akteuren, die an dem Bauschaffen involviert sind. Das geht nicht über einzelne Gruppe, einzelne Disziplinen, einzelne Expertise. Die Aufgabe ist einfach zu schwierig sonst zu stemmen. Und das heißt, man braucht von der planenden Seite entsprechende Herangehensweise, eine entsprechende Art zum Planen, die angepasst werden soll. Wir können nicht weiter planen, kurz gefasst wie vor 20 Jahren. Und werden wir in 20 Jahren definitiv anders planen, als wie wir heute es kennen. Das Gleiche gilt aber von alle anderen Partner. Das Gleiche gilt für die Baufirmen. Und es ist nicht ein nice to have on top sozusagen, sondern es geht auch um Existenzgrundlage aus meiner Sicht. Das heißt, die Bauwirtschaft ist grundsätzlich aus verschiedenen Gründen sehr träge in der Veränderung. Ja, und als Planeningenieur, da zähle ich uns natürlich auch mit dazu, wobei wir versuchen dann, diese Transformation zu unterstützen und zu beschleunigen. Aber diese Trägheit können wir es einfach schlicht und weg uns nicht mehr leisten.
Können Sie mal im Detail beschreiben, wie denn in der Vergangenheit geplant wurde und wo Sie meinen, was sich da jetzt verändert? Und Sie sprechen vom Schulterschluss. Das heißt, ich höre raus, Akteure agieren nebeneinander, ohne sich auszutauschen. Und das hat eine Zeit lang oder hat zu Problemen geführt und Sie würden es jetzt gerne ändern?
Es geht um zwei Aspekte. Das nebeneinander agieren, aber auch das sukzessive, also eine nach dem anderen. Also das ist diese sequentielle Phase, wo die auch dann in der HAG zum Beispiel ganz klassisch untermauert ist. Da gibt es erstmal eine Leistungsphase, dann der nächste und was aus meiner Sicht auch von Modell auch heutzutage gefährlich und nicht mehr ganz zeitgemäß ist, ist die Tatsache, dass es mit der Ausschreibung oft eine starke Zäsur zwischen davor und danach entsteht. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es kann passieren, dass planende Architekten nur oder Ingenieur dann nur in den ganz konzeptionellen erste Phase involviert sind und später das Ganze nicht mehr betreuen. Wenn wir über moderne Methoden und moderne Werkzeuge reden, wie digitale Kette, wie BIM, alles, was digitale Werkzeuge heute ermöglichen, stelle ich fest, dass es einfach nicht dazu passt. Weil wenn ich als Planende am Anfang viel Arbeit in eine Modellierung, in eine digitale Erfassung investiere, dann macht es meistens nur Sinn, wenn ich weiß, ich bin kontinuierlich dabei. Ansonsten investiere diese Zeit nicht. Und übrigens, die aktuelle Honorarverordnung, das berücksichtigt nur bis ein gewisser Grad. Und das ist zum Teil ein Thema. Aber später ist diese Zeit, die am Anfang investiert ist, Gold wert. Also die Gesamtqualität, aber auch die Gesamteinhaltung der Zeitschiene ist maßgebend. Und das ist auch ein klassischer Vorwurf, was man heute an dem Bauschaffende macht, dass Qualität, Termine, Kosten nicht einhalten kann. Wir können deutlich mehr, aber dafür muss das Prozess auch anders aufgesetzt werden. Das andere, erlauben Sie mir vielleicht ein bisschen polemisch an der Stelle zu sein, dass in der Planung ziemlich viel und oft um gegenseitige Absicherung geht. Ja, und das hat mit Haftung zu tun, das hat mit natürlich mit wirtschaftlichen Risiken zu tun, aber das hat auch damit zu tun, oder das hat zur Folge, dass man Innovation runtergedruckt wird, dass es die Trägheit in der Änderung dann gestärkt wird, weil wenn ich ständig mit der Damoklesschwert stehe, dass ich gleich einen Anwaltbrief bekomme und dass man nicht, wie ich sonst immer gerne gemacht habe, dann konstruktiv, pragmatisch an einen Tisch sitzt und gemeinsam an einen Strang zieht, dann wird diese Transformation mit viel mehr Schwierigkeit gelingen. Das Ganze ist zu fragmentiert dafür, das sind zu viele partikuläre Interessen
Wenn Sie Gesamtverantwortlicher wären, hätten Sie die Projekte, glaube ich, besser im Griff, oder?
Genau. Also wir haben viele Werkzeuge bereits jetzt. Wir können an den Werkzeugen noch einiges nachbessern. Das ist klar. Das ist auch Teil unserer Forschungsarbeit. Aber das ist ein separates Thema. Aber selber die Werkzeuge, die heute da sind, die werden noch nicht ausreichend zu ihrem vollen Potenzial genutzt.
Ich möchte auch nochmal auf einen Punkt zurück, was Sie auch sagten, Thema Haftung und Abschottung. Verstehst du richtig, dass Sie sich mitunter auch als Ingenieur mehr Freiheit wünschen für eine gute technische Lösung, dass Sie vielleicht von Regelwerken auch eingezwängt sind und da ständig eine Interpretation einer Regel droht und die dann in eine Haftungsfrage mündet?
Ja, definitiv. Und das hat wieder mit dem Thema Rahmenbedingungen, die ich am Anfang antizipiert habe, zu tun. Und mit dem Thema Verantwortung. Also für mich ist wichtig, dass Planende und Ausführende Verantwortungen übernehmen. Das ist ein Modell, was zum Beispiel in der Schweiz sehr gut bekannt und etabliert ist, ja, und funktioniert es auch. Und in Deutschland sind wir viel mehr enger an ein Korsett an Regeln, die dann unser Handeln und unsere Möglichkeiten im schlimmsten Fall einschränken. Ja, und das sollte tatsächlich im Sinne des Innovationstreiben, aber auch im Sinne der eine schnelle Transformation uns gelingen, zu unterscheiden, welche von diesen geltenden Regeln maßgebend sind und welche eine Orientierung bieten, aber keine Verpflichtung.
Ich würde gerne auf die Baustoffe zu sprechen kommen, die Sie verwenden. Und wenn ich da von Ihrer Webseite zitieren darf, denn dort schreiben Sie: Unser Ziel ist eine gebaute Umwelt, die atemberaubend schön ist und die zugleich den Interessen kommender Generationen gerecht wird. Wir wollen nachhaltig und emissionsfrei für mehr Menschen mit weniger Material bauen. Zitat Ende. Das ist eine sehr starke Aussage, die mich aber sofort zu folgender Frage reizt. Sie wollen also mit weniger Material bauen. Sie wollen gegebenenfalls auch einfacher bauen, so verstehe ich es. Und widerspricht das jetzt nicht Ihrem Anspruch auch als Ingenieur, der immer, und was Sie ja gerade auch schon gesagt haben, eine möglichst individuelle, passgenaue, kreative, Klammer auf, aufwendige Lösung zu entwickeln? Wie steht das im Gegensatz oder ist das für Sie kein Gegensatz?
Das ist für mich kein Gegensatz. Ganz klar an der Stelle. Und das sind eben die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Also wir können, müssen wir nicht immer, aber wir können individualisierte Lösungen entwickeln, die trotzdem mit oder auch deswegen mit weniger Material auskommen, weil sie einfach dafür auch besonders entwickelt worden sind. Und die aufgrund von digitaler Planung und Fertigungsmethode heute mehr denn je wieder möglich sind. Ja, und das ist aus unserer Sicht eine neue Balancierung zwischen Materialmasse und Lösungsqualitäten. Ja, es ist interessant, in der historischen Betrachtung zu sehen, dass es immer mal wieder Phasen in den Bauschaffen gab, wo Materialien teuer waren und wo die Planende aus diesem Grund mehr Raum hatten, besondere Lösungen zu entwickeln, weil diese Einsatz der Seite wertvoll war. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder Fälle gehabt, wo es anders ist, wo es schnell zu planen bitte sei und Materialien spielen weniger Rolle. Ja, denken wir an Betonflachdecken. Das ist ein klassisches Beispiel. Schnell zu bemessen, schnell auszuführen, unheimlich viel unter Klammer unnötige, Klammer zu, Masse. Ja, in eine neue Balancierung, die auch generationsgerecht ist, im Sinne der zukünftigen Generationen, hat die Menge an Material auch mit der verbundenen CO2-Emissionen, aber auch mit der Ressourcenverwendung spielt eine Rolle. Und das heißt, das Material ist vielleicht noch heute weiterhin günstig, aber das wird sich schnell ändern, sobald eben die gesamtgesellschaftlichen Kosten damit verbunden werden, die mit CO2-Emissionen und Ressourcenextraktion verbunden sind. Und da ist es automatisch, dadurch wird das ganze Bauen teuer. Aus meiner Sicht nein. Das heißt nur, wir müssen anders planen und bauen, damit es nicht teuer wird, aber anders wird.
Wenn Sie sagen, wir planen jetzt anders. Ich stelle mir vor, jetzt sind aber auch in Ihrem Unternehmen schon viele Menschen, die seit 20, 30 Jahren auf eine bestimmte Art und Weise planen. Jetzt kommen auch jüngere Menschen ins Unternehmen hinzu, die auch einen anderen gedanklichen Ansatz haben. Wie muss man sich das vorstellen? Wie treffen da bei Ihnen die Generationen und die Denkweisen aufeinander?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist für mich und uns wichtig, dass die Generationen, auch da ist ein Schulterschluss notwendig, dass die Generationen und die Expertise zusammenkommen. Ja, wir haben einen unglaublichen Schatz an Wissen, gleichwohl sind bei der neuen Generationen eine ganz andere Agilität, was eben die Verwendung von neue Methoden, neue Technologie, was der Austausch an Informationen. Und ich habe viele und auch große Projekte geleitet in den letzten Jahren. Und das hat nur geklappt durch eine gesunde Mischung von den Beiträgen von den verschiedenen Generationen.
Wenn Sie schildern, dass das Erfahrungswissen der älteren Mitarbeiter, die vielleicht auch noch eher analog, vielleicht sogar am Zeichenbrett groß geworden sind, wenn man das Erfahrungswissen gut kombiniert mit dem neuen Verständnissen der jüngeren Generation, mit deren Anspruch an Agilität, an Digitalisierung, wenn man das gut kombinieren kann und wenn beide Seiten es jeweils als Ergänzung und Befruchtung verstehen und nicht als Konkurrenz, dann glaube ich, ist es die richtige Mischung und das ist ja auch das, was für Sie als Unternehmen ja wichtig ist und das Unternehmen muss ja auch sich weiterentwickeln. Herr Blandini, also ich höre raus, dass Sie ausgehend von dem Zitat, was ich vorgelesen habe, worüber wir sprachen, dass es also Ihnen als Ingenieur und Architekt, dass es kein Problem ist in Zukunft, dass Sie mit weniger Material nach der guten Lösung suchen. Stichwort Material, haben Sie Vorlieben für bestimmte Baustoffe? Wie stehen Sie zur auch einer Diskussion, die ja etwas breiter geführt wird, stehen Baustoffe in Konkurrenz? Ist Holz besser als Stein oder Beton oder andersrum? Oder gibt es auch da einen smarteren Ansatz in Zukunft, wie man die Eigenschaften der unterschiedlichen Baustoffe sinnvoll kombiniert?
Also ich glaube, Sie merken, es gibt einen Faden, der meine Antwort verbindet. Und zwar, ich sehe eine bewusste Nutzung von der Eigenschaften der verschiedenen Materialien und wichtig ist, ich sehe eine Berechtigung und einen Bedarf. Was ein Thema ist, ist, wenn Material falsch an gewisser Stelle verwendet werden. Ja. Und ich bin da gegen jegliche Orthodoxie, wo nur ein Material gegenüber andere gepusht wird. Denn wir brauchen alle Baumaterialien. Wir können nicht alles aus Holz machen. Wir können und sollen nicht alles aus Beton machen. Und so gilt für alle Materialien. Und am besten ist, wenn wir jedes Material aufgrund seiner Eigenschaft an der richtigen Stelle setzen. In der richtigen Menge.
Herr Blandini, Ihr Unternehmen, das Büro Sobeck, ist ja auch international tätig. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir bisher besprachen, dass das auf den deutschen Markt, auf den deutschsprachigen Raum bezogen ist. Sie erwähnten ja auch die Schweiz mit anderen Vorgaben an Planer. Aber wenn wir mal nach Übersee schauen, wo Ihr Büro auch tätig ist, was wird Ihnen von dort gespiegelt? Wie wird in anderen Ländern die Situation des Bauens wahrgenommen?
Es ist unterschiedlich und das hat auch mit den verschiedenen kulturellen Traditionen zu tun. Und eigentlich muss ich sagen, ich finde es auch spannend, ein spannender Teil unseres Berufes tatsächlich mit den verschiedenen Kulturen dann in Austausch zu kommen und Lösungen zu entwickeln, die auch an diese kulturelle Hintergründe angepasst sind, zu entwickeln. Natürlich können wir auch Vergleiche machen und ziehen und sehen, wie gewisse Entscheidungsprozesse oder gewisse Partnerschaftsmodelle in andere Länder leichter gehen als in Deutschland, im Ausland. Diese Partnerschaftsmodelle, die ich vorher als Wunschvorstellung zwischen Planende und Ausführende skizziert habe, das habe ich in andere Länder leichter erlebt als in Deutschland, schon bei in der Praxis. Das heißt, es geht und es bringt Früchte, das weiß ich. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo Themen, die für uns so wichtig sind, wie CO2-Emissionen, noch eine kleine Rolle spielen als bei uns. Und auch damit muss man sich konfrontieren. Aber letztendlich, es wird jetzt, glaube ich, durchaus in viele Regionen erkannt, dass das eine der Ziele sein sollte, tatsächlich anders mit dem Bauen an viele Stellen umzugehen. Also die Notwendigkeit für einen Wandel, für eine Transformation ist es an viele Stellen weltweit angekommen.
Also empfinden Sie gerade das, was wir hier diskutieren oder was auch in der deutschen, sage ich jetzt mal, Baugesellschaft diskutiert wird, sind wir da im positiven Sinne Vorreiter? Und Sie sagen, das wird auch in anderen Regionen der Welt langsam erkannt. Oder negativ, hat man manchmal hier das Gefühl, wir sind da etwas zu hektisch, wir sind da etwas zu verbissen, wir wollen Dinge übertragen auf andere Kulturen, die gar nicht annehmen wollen, aus guten Gründen.
Also das German Engineering als solche, das ist erstmal positiv im Sinne der Qualität, der Präzision, der Sorgfalt. Das ist in allgemein einzig eine positive Marke, wenn wir es so mal bezeichnen wollen. Mhm. Und dann ist es die Frage, wie geht man damit um? Und dann es entsteht ein differenziertes Bild. In dem Moment, wo man aus diese Fähigkeiten verlangt, Lösungen so von oben durchzudrücken, dann kommt man natürlich nicht einfach durch, in viele Fälle. Und umgekehrt, wenn man eben auf die Anforderungen, auf die lokale Gegebenheit, auf die lokale, regionale Situation reagiert, mit der notwendigen Flexibilität, dann wird es wohl sehr positiv aufgenommen.
Also es braucht ein beiderseitiges Verständnis braucht. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, ne, dass zwei Seiten willens sind, aufeinander zu hören, sich aufeinander einzulassen, auf die regionalen Besonderheiten zu reagieren. Und ich glaube, nur so kann es funktionieren.
Das Thema Kommunikation, ich meine, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das ist Ihr Job, aber das ist in unserem Beruf, das habe ich mehr und mehr erfahren und erlebt auf der eigenen Haut, essentiell wichtig ist. Und interessanterweise wird es eigentlich in der Hochschule zu wenig trainiert. Also es wird bei den Architekten deutlich mehr trainiert als bei den Bauingenieuren. Das versuchen wir in Amilec dann anders anzugehen. Aber viele Probleme entstehen durch misslungene Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien aus verschiedenen Gründen.
Ja, das ist in der Tat, da sprechen Sie etwas an, was natürlich A, mein Job ist, genau, da haben Sie recht, aber was auch B, mich immer mehr umtreibt, das Thema, wie kommunizieren wir miteinander, wie transportiert man Fachinformationen, was ja eigentlich unser Job ist. Wir sind ja jetzt nicht tagespolitisch unterwegs hier bei Rudolf Müller. Aber nichtsdestotrotz habe ich im vergangenen Winter bei dem Allgäuer Baufachkongress durfte ich ein Referat halten zum Thema Fake News. Und ich fand es sehr interessant, dass ich als Baujournalist damals vom Veranstalter angesprochen wurde, in einer Bauveranstaltung über dieses Thema zu reden. Also sprich, es ist auch in der Branche angekommen, dass man da sich zumindest schon mal Gedanken machen muss. Ich will jetzt nicht insinuieren, dass wir hier über Fake News reden, wenn Sie planend tätig sind, sondern ganz allgemein das Thema Kommunikation. Es wird unterschätzt und es ist gerade in der heutigen Zeit mit der Vielzahl an Kanälen und an Möglichkeiten. Schreibe ich eine E-Mail, rufe ich an, sieht man sich per Teams oder sieht man sich persönlich, geht man abends noch ein Bier trinken. Kommunikation ist derart essentiell, es darf nicht unterschätzt werden.
Und das ist interessant, dass es heute tatsächlich mehr eine Herausforderung als vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, wenn wir über Änderungen reden, wo man lange überlegt worden ist, bevor ich einen Brief oder einen Fax formuliert habe. Und heute, dann hat man eine ganz andere Geschwindigkeit und entwickeln sich Dynamiken, die in die ganz genau in die andere Richtung gehen, was gegenseitige Verständnis sein sollte. Und für mich Kommunikation Art eben mit einem persönlichen Vertrauen und habe mit gegenseitigem Verständnis zu tun. Das heißt, ich muss immer überlegen, und das haben Sie angedeutet in Ihrer Aussage, was ist das passende Medium? Brauche ich 10 E-Mails? Ist es mal ein Gespräch unter 4 Augen, wo man frei ist, gewisse Aussagen zu treffen, sinnvoller? Auch da muss ich sagen, für manches ist eine E-Mail sinnvoll, für manches anderes ist eben tödlich. Und da verzichte ich lieber drauf, weil ich weiß, das entsteht einfach eine ganz andere Eskalation an der Stelle. Und genau das ist etwas, wo wiederum die Kompetenzen und die Expertise und die Erfahrungen der verschiedenen Generationen uns vielleicht mal auch helfen können, das richtige Balance auch zu finden.
Ich glaube, über Kommunikation könnten wir noch viel reden. Worüber ich noch gerne sprechen möchte, ist, Sie haben es eben schon ein, zwei Mal angedeutet, über Ihre Tätigkeit als Forscher an der Universität. Denn unser Gesprächsgast Lucio Blandini ist auch Leiter des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren an der Uni Stuttgart. Dieses Institut ging hervor, das wissen sicher viele von der Zuhörerinnen und Zuhörer, aus dem Institut für leichte Flächentragwerke, das IL, dessen bekanntester Leiter Architekt Frei Otto war. Dessen weitgespannte Flächentragwerke und natürliche Konstruktionen kann man heute auch noch in Deutschland an vielen Stellen bewundern, zum Beispiel bei der Multihalle in Mannheim, hier in Köln im Kölner Tanzbrunnen oder sicher sehr bekannt das Münchner Olympiastadion. Herr Blandini, Sie sind Nachfolger, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also Sie sind Nachfolger von Herrn Sobeck, der Nachfolger von Herrn Otto war. Sie leiten ein sehr renommiertes Institut und ich oute mich auch ein bisschen hier auch als Fan, denn mit meinem soliden Halbwissen in der Architektur, was ich mit mir rumtrage, ich bin ganz fasziniert von diesen leichten Konstruktionen und bin auch letztes Jahr in Mannheim gewesen, in der Multihalle, die ja gerade saniert wird. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Was ist Ihr Anspruch jetzt als Leiter des Instituts? Was tun Sie dort? Und auch da, Blick nach vorne, Zukunft des Bauens, was sind da Ihre aktuellen Ansätze?
Also für uns ist die Mission einerseits ein Bewusstsein für unsere historischen Wurzeln, da wo wir herkommen, das haben Sie erwähnt. Einerseits die Arbeit in leichte Flächentragwerke, die von Frei Otto mit viel zusammen dann vorangeführt worden ist. Zum anderen aber auch die Tradition der Tragwerksplanung, die auch von Fritz Leonhard, Jörg Schleich und dann später Werner Sobeck, der diese beide Traditionen in ein Institut verschmolzen hat. Also uns ist diese Tradition, ist auch die Fähigkeit der Innovation, der jede Dekade seit inzwischen mehr als 60 Jahre möglich wurde, eine hohe Messlatte, womit wir uns konfrontieren, aber auch eine große Inspirationsquelle einerseits, denn wir leben in den Räumen, die Frei Otto auch entworfen und gestaltet hat als Prototyp für das deutsche Pavillon in Montreal. Und diese Raumqualität strahlt immer noch von Kreativität, Freiheit, Austausch, Interdisziplinarität. Gleichwohl sagen wir können nicht mit einem nostalgischen Blick nur auf die Vergangenheit hinschauen, denn die Herausforderungen sind gewaltig, wie wir eben besprochen haben. Und wir müssen nach vorne schauen. Und wir können treu zu die Suche nach der nach dem Minimum sein, also mit weniger Material bauen. Das muss aber neu interpretiert werden. Ja, und dementsprechend sagen wir heute, wir müssen auf alle neue Möglichkeiten, die unsere Zeiten geben, digitale Methode in der Planung, in der Fertigung, in dem Betrieb, in der Möglichkeit, Komponente und Bauteile zurückzubauen und wieder woanders aufzubauen. Alle diese, auf alle diese Klaviatur spielen wir. Und das heißt, unsere Art von Leichtbauen ist natürlich anders als in der 60er. Und das ist aber auch okay so und richtig so. Aber die Mission, dass wir nachhaltiger forschen müssen und dass wir Lösungen entwickeln müssen, die auch relativ kurzfristig innerhalb von 2, 3 Jahren schon in der Praxis eine Anwendung finden können, aber auch in 5 oder in 10 Jahren. Also wir forschen zum Beispiel im Bereich adaptive Strukturen und Fassade zum Beispiel. Ja, das heißt, Elemente, die anpassungsfähig sind, die bedeuten eine gewisse technologische Grad. Das können wir kontrollieren und meistern heutzutage. Und das bedeutet mit diesen Werkzeugen aber eine Architektur, die viel dynamischer ist. Das wäre vor 60 Jahren nicht denkbar. Aber heute führt dieser Ansatz dazu, dass wir mit 40, 50, 60% weniger Masse, weniger Emissionen, weniger Energiebedarf bei steigendem Komfort ermöglichen können. Und natürlich entwickeln wir da Lösungen, die verschiedene Zeithorizonte haben. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist das Bauen mit mineralischen Werkstoffen. Denn diese Werkstoffe, die stehen auf dem Pranger, weil sie für viel CO2-Emissionen, Beton in erster Linie, verantwortlich sind. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können gar nicht daran verzichten. Und dann ist es nur die Frage, wie gehen wir anders damit um? Wie schaffen wir zum Beispiel einen unserer Forschungsbereich ohne CO2-Emissionen betonartige Elemente zu erzeugen?
Herr Blandini, wir haben bisher viel über Planung und Bauen gesprochen, auch über Neubauen. Aber was uns natürlich alle umtreibt, ist der Aspekt des Bestandes. Deutschland ist gebaut, Fragezeichen, wird oft auch als Schlagwort verwendet. Wir haben mit vielen Konstruktionen der 60er und 70er Jahre zu tun, als die Vorschriften auch Thema Wärmedämmung etc. noch ganz andere waren. Und bevor wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir in Zukunft alles Mögliche neu bauen, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie gehen wir mit dem Bestand um? Welche Position haben Sie oder das Büro dazu zum Bestandsbau?
Also ich glaube, dass das Bauen im Bestand eine zentrale Rolle haben wird. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach Region. Und sowohl im Büro als aber auch am Institut bei der Forschung nimmt mehr und mehr eine Rolle. Und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, heute zu sehen, wie wir mit Bestand anders umgehen können als in der Vergangenheit, wo es klar war, viel leichter abreißen und neu bauen. Und trotzdem sehe ich die Aufgabe in, wie wir unsere Gebäude anpassen, dass sie, wenn sie zu einem gewissen Grad die Anforderungen von heute, ich sage es absichtlich zu einem gewissen Grad, das muss nicht unbedingt gleich wie Neubau sein, haben werden. Und da, und da spreche ich mit zwei Hüte an der Stelle, ist das Thema Leichtbau in zwei Richtungen maßgebend. Zum einen erlaubt uns Leichtbau Aufstockungen oder Erweiterungen viel leichter als an der Bauweise, denn es ist leichter, auf eine bestehende Konstruktion eben mit weniger Masse aufzusetzen. Das ist eine klare Chance, die für unsere Ansatzweise ich sehe für die Zukunft. Und das ist aber natürlich, muss auch das eine respektvolle Umgang mit Bauweise aus der Vergangenheit. Und auch da braucht man sehr viel Kreativität und die passende Lösungen zu entwickeln. Zum anderen sehe ich aber das Ganze in einem breiteren Kontext. Ich spreche gerne von erweiterten Leichtbaubegriff, da wo ich als Kompass für unser Handeln, auch in der Forschung, wo ich sage, es geht nicht mehr nur um Masse zu reduzieren, sondern es geht darum, dass wir einen leichten ökologischen Fußabdruck haben. Und die beiden sind nicht unbedingt immer gleich zu einzuschätzen, ja, wenn ich eine sehr leichte Konstruktion habe, der mit vielen Emissionen verbunden ist, der schwer zu recyceln ist, hat dementsprechend keine gute ökologische Fußabdruck, ja, und für mich bedeutet eine leichte ökologische Fußabdruck ist wichtiger als eine absolute Massereduktion andererseits als allgemeine Kompass.
Herr Blandini, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viele Aspekte angerissen, wo Veränderungen nötig sind und sicher auch kommen werden. Ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen jetzt zum Start der dritten Staffel von Talk for Builders. Wir werden in den kommenden Folgen einzelne Aspekte, die Sie jetzt auch erwähnt haben, mit weiteren Gesprächsgästen weiter im Detail ausführen. Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle doch mal eine kurze Zusammenfassung versuchen der wichtigsten Punkte, die Sie angesprochen haben. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial für Veränderung, sodass wir auch in Zukunft in einer lebenswerten Umgebung leben können, mit all den Herausforderungen an die Technik, vor der wir im Moment stehen. Ich möchte beginnen mit dem Punkt, was Sie zu Anfang erwähnten. Das ist jetzt, sage ich mal, bei der Blick in die Zukunft des Bauens, das ist etwas durch die Planerbrille geschaut, dass Sie sagen, Sie wünschen sich wieder mehr oder Sie wünschen sich die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, dass im Schulterschluss der verschiedenen Akteure jeder seine Verantwortung sieht und auch annimmt. Und dass zweitens, dass der rechtliche Rahmen, der drumherum gestrickt ist, Ihnen auch die Möglichkeit gibt, Verantwortung zu übernehmen. Sie wünschen sich, dass der rechtliche Rahmen als Orientierung ja dienen kann, aber manchmal hat man das Gefühl, dass es zu viel Verpflichtung mit sich bringt. Das wiederum das Ganze dann in ein juristisches Thema abdriften lässt, Stichwort Haftungsfragen, Verantwortungsübernahme, wer ist schuld? Da glaube ich, können Sie sich eine andere Herangehensweise vorstellen, indem auch den Planenden, den Ingenieuren und den Architekten auch die Verantwortung zugestanden wird, die sie ja gerne übernehmen wollen. Und sie verweisen zum Beispiel auf die Schweiz, wo das ja seit vielen Jahren ein funktionierendes Prinzip ist. Dann haben sie darauf hingewiesen, dass der Wandel sich auch manifestiert in den Erfahrungen und Arbeitsweisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich möchte darauf hinaus, dass ältere Menschen in den Unternehmen noch viel mit analogen Werkzeugen begonnen haben und sich über 20, 30 Jahre vielleicht auch bestimmte Haltungen entwickelt haben und dass aber eine jüngere Generation, die jetzt nachkommt, in vielen Dingen anders tickt, dass sie agiler unterwegs ist, dass sie digitaler unterwegs ist und dass es, so habe ich Sie verstanden, ist auch Ihr Bemühen in Ihrem Büro ist, dass Sie diese beiden oder mehrere Sichtweisen zusammenbringen und dass man Respekt vor dem jeweils anderen hat und dessen Erfahrungswissen oder digitale Kenntnisse als Bereicherung und nicht als Bedrohung anerkennt und sie so gemeinsam sicher auch in gemischten Teams an Projekten arbeiten. Dann erwähnten Sie, wir sprachen auch über die Baustoffe. Ich habe Sie so verstanden, dass Ihrer Meinung nach alle Baustoffe ihre Berechtigung haben und dass es die Aufgabe der Verantwortlichen, der Akteure ist, Baustoffe dort mit ihren Eigenschaften einzusetzen, wo sie sinnvoll agieren können, die Baustoffe. Dass es nichts bringt, jetzt ganz orthodox nur bestimmte Baustoffe zu propagieren, sondern dass, wie bei so vielen im Leben, es gibt immer zwei Seiten, jeder Baustoff hat seine Vor- und Nachteile und es ist sinnvoll, sie da einzusetzen, wo die Vorteile ausgespielt werden. Und letzter Punkt, finde ich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, der Hinweis auf den Bestand. Ja, nicht immer nur über den Neubau nachdenken, sondern vielmehr sich auch noch in Zukunft Gedanken machen, wie gehen wir mit Bestandsgebäuden um. Auch da haben Sie wieder Ihre Kernkompetenz reingebracht, das leichte Bauen, gerade die leichten Aufstockungen auf Bestandsgebäuden, das kann auch eine Lösung sein, zum Beispiel auch um Wohnraum zu schaffen, denke ich mir, in urbanen Räumen. Und das kann dort, wie gesagt, eine Lösung sein. Das sind eine Menge Punkte, vielen Dank dafür, die wir angesprochen haben, die ich jetzt auch im Podcast in den weiteren Folgen vertiefen werde. Lassen Sie mich bitte schließen, dennoch mit einer Frage, wo Sie uns jetzt eine Lösung geben. Und das ist eine Frage, die ich auch in den kommenden Folgen den weiteren Gästen stellen werde. Herr Blandini, wenn Sie in die Zukunft schauen, ins Jahr 2040, was wünschen Sie sich, was sich bis dahin im Bauen verändert hat im Vergleich zu heute?
Also ich wünsche mir in erster Linie, dass mit Ressourcen, und ich spreche von Ressourcen im weitesten Sinne des Wortes, einschließlich Emissionen, anders und bewusster umgegangen ist, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als was unser Planet hergibt. Das ist die erste Linie. Ich wünsche mir viel mehr Raum für Kreativität, Innovation und dabei natürlich auch Verantwortung, die damit aneinander geht. Ich wünsche mir viel mehr Respekt für die verschiedenen Beiträge der verschiedenen Generationen, auch in der Art und Weise, wie sie hier Spuren in den gebauten Umwelt hinterlassen, aber auch den Mut, eben Transformationen zu akzeptieren, so wie es eigentlich vorher sonst immer möglich traditionell gewesen ist. Und diese Vielschichten oder diese Vielschichtigkeit hat aus meiner Sicht dann wiederum mit Qualität zu tun, die sichtbar und tangierbar sein wird.
Herr Blandini, vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.